Guten Morgen. Schön wieder hier bei euch in der Mollertgasse zu sein und vor allem schön, dass euer Pastor Lars Heinrich bei uns in der Gnadenkirche heute wahrscheinlich schon fertig ist mit der Predigt. Wir fangen den Gottesdienst immer schon um 9:30 an, also die sind schon beim Kirchencafé. Ja, wir haben vorher dieses Wort gehört aus dem Buch des Propheten Jesaja, wo Jesaja von Gott berufen wird und wo Jesaja die Größe Gottes sieht. Manchmal ahnen wir ja was von der Größe Gottes. Weiß nicht, wer von euch gerne auf Berge steigt. Jetzt vielleicht noch nicht, aber wenn dann der Frühling kommt und man endlich auf dem Gipfel ist und es ist wirklich eine schöne Fernsicht und man sieht das ganze Panorama. Man ist überwältigt davon. Da ahnt man etwas von Gottes Größe. Oder ich denke an die Geburt unserer Kinder. Es war ein unbeschreiblicher Moment für mich. Als ich meinen Sohn, mittlerweile ist er 18 Jahre alt, aber als ich ihn zum ersten Mal dann in der Hand gehalten habe, ein ganz, ganz großes Gefühl der Dankbarkeit Gott gegenüber. Was für ein großer Gott, der uns so ein Geschenk macht. Und ich denke, manchmal erleben wir es auch in einem Gottesdienst. Gerade wenn wir Gott loben in einer Anbetungszeit, dass wir etwas spüren von Gottes Größe. Aber was der Jesaja hier schildert, ist eigentlich noch viel überwältigender. Er hat nicht nur etwas davon gespürt oder geahnt. Er schreibt, ich sah den Herrn. Er hat Gott gesehen. Und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Ich habe hier ein Tuch mitgebracht. Das können jetzt sicher einige von euch besser erklären. Die äußere Stoffkante von diesem Tuch, die ist umgefaltet und vernäht. Und das nennt man den Saum. Jetzt muss man bedenken, wenn Jesaja sagt, der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Habt ihr ein Bild davon, was das bedeutet? Gerade der Saum, der hat den Tempel gefüllt. Also eine überwältigende Vision von Gottes Größe und von Gottes Herrlichkeit. Und um Gottes Thron schweben Seraphim, brennende Engel eigentlich, glühende Engel. Und einer ruft dem anderen zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande oder das ganze Land, die ganze Welt ist voll seiner Herrlichkeit. Und das tun sie nicht, weil ihnen das jemand befohlen hat, sondern sie tun's, weil sie überwältigt sind von Gottes Größe. Sie tun's, weil sie wissen, das ist eigentlich das Einzige, was hier passt. Vielleicht haben einige von euch schon einmal so ein Konzert miterlebt. Ich nehme an, ihr habt alle schon ein Konzert miterlebt, aber manchmal gibt's ja Konzerte, die sind nicht nur gut, die sind exzellent. Und am Ende des Konzertes bricht tosender Applaus los und plötzlich stehen da Leute auf und auf einmal ist es allen klar, das einzig Angemessene ist, dass wir alle aufstehen, Standing Ovations. Standing Ovations. Und sowas erlebt der Jesaja. Er sieht, er hat diesen Einblick in Gottes Herrlichkeit, in den Himmel. Und er spürt etwas, er lebt etwas mit von diesem Überwältigtsein von Gottes Größe. Und eigentlich immer wieder, wenn man das in der Bibel sieht, wir haben ja einige Stellen in der Bibel, wo wir einen Einblick bekommen in Gottes Herrlichkeit, in den Himmel. Meistens sind das Stellen, wo man etwas spürt davon, wie sich Engel und Menschen niederbeugen vor Gottes Größe. Vor Gottes Allmacht. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Reaktion von Jesaja ist, er ruft plötzlich, weh mir, ich bin verloren, denn ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen und ich wohne unter einem Volk mit unreinen Lippen. Und um das ein bisschen zu erklären, was da in dem Jesaja vorgegangen ist, habe ich diese Gläser mitgebracht. Es hat schon jemand gefragt, ob es heute Wasser statt Wein beim Abendmahl gibt. Das ist nicht der Fall. Kann ich da kurz jetzt einmal weggehen? Hört ihr mich so auch?
Ja.
Bitte schaut euch mal diese Gläser genau an. Ich würde dir sagen, würde dir von irgendeinem diese Gläser gerne trinken? Maximal von dem. Also alle sind irgendwie nicht ganz sauber. Ich habe ein bisschen Sand und Sonstiges da reingegeben. Es ist ganz bewusst, ganz absichtlich. Was würdet ihr sagen, welches Glas ist das sauberste? Das da, ja. Das ist jetzt unser Problem oder unsere Situation. Wir vergleichen uns immer mit den anderen. Also zum Beispiel dieses Glas könnte sagen, naja, ganz so sauber wie dieses bin ich nicht. Aber zum Glück bin ich nicht so wie dieses Glas. Ja? Und das ist der Grund, warum wir uns oft freuen, wenn wir in den Klatschspalten oder sonst wo irgendwas lesen von jemandem, der wirklich was Anständiges ausgefressen hat. Weil das gibt uns das Gefühl, na zumindest bin ich nicht so wie der. Das Problem ist nur, ich kenne mich bei eurer Kanzlerin nicht so gut aus. Das Problem ist nur, wenn ich ein Glas dazu stelle, das völlig rein ist, dann können alle anderen auspacken. Oder einpacken eigentlich, ja? Alle anderen einpacken. Und das ist die Situation, die Jesaja erlebt. Plötzlich kann er sich nicht mehr vergleichen mit anderen Menschen, sondern er steht vor Gottes Reinheit. Er steht vor Gottes Größe und merkt plötzlich, ich kann jetzt nicht sagen, ja, ein bisschen besser als die übrigen in meinem Volk bin ich. Sondern er weiß, gegenüber Gottes Reinheit, gegenüber Gottes Heiligkeit kann ich einpacken. Weh mir, ich bin verloren. Ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen und ich wohne unter einem Volk mit unreinen Lippen. Und ich habe den Herrn Zebaoth gesehen. Meine Lieben, das ist der Gott, mit dem wir es zu tun haben. Manchmal ist es wichtig, dass wir uns das auch bewusst machen. Dieser heilige Gott, vor dem keine Unreinheit bestehen bleibt. Dieser heilige Gott, der uns bis in die Tiefen unserer Seele durchschaut. Und das nicht deshalb, weil er so ein Idipfelreiter ist, sondern schlicht und einfach, weil in Gottes Licht jede Unreinheit zum Vorschein kommt, jede Unreinheit da ist. Und wir wissen, wie es weitergeht. Es kommt dann ein Engel auf den Jesaja zugeflogen mit einer glühenden Kohle. Und mit dieser glühenden Kohle berührt er den Mund des Jesaja und sagt, hiermit hat Gott deine Sünde von dir weggenommen. Das ganz Ähnliches hat der Petrus im Neuen Testament erlebt. Ich bin sicher, er kennt die Geschichte. So ziemlich, wahrscheinlich hat Petrus Jesus schon ein bisschen gekannt, aber er war noch Fischer von Beruf, also ist noch nicht wirklich mit Jesus mitgegangen und hat eine anstrengende Arbeitsnacht hinter sich. Man hat ja am See Genezareth vor allem in der Nacht gefischt, weil da die Fische weiter oben sind. Und in dieser Nacht fängt er nichts und er kommt zum Ufer, reinigt seine Netze, ist wirklich fertig. Und ausgerechnet an diesem Morgen kommt Jesus und mit ihm eine große Menge Leute und die setzen sich da bei der Uferböschung nieder und Jesus bittet den Petrus, darf ich in dein Boot steigen? Und ruderst du so ein paar Meter raus, sodass mich alle gut sehen können? Jesus predigt und am Ende sagt er dann dem Petrus, jetzt fahr noch einmal raus und fang was. Und ihr wisst, was Petrus sagt, Meister, ganze Nacht gearbeitet, nichts gefangen, aber wenn du es sagst. Und dann macht der Petrus den Fang seines Lebens und dann kommt dieser Moment, wo Petrus Jesus anschaut und sagt, Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Der Petrus hat gar keine Vision von Gottes Größe gebraucht. Es hat genügt, dass ihm Jesus in die Augen geschaut hat. Und indem ihm Jesus in die Augen schaut, spürt er plötzlich, Jesus sieht so viel mehr als mein sicheres Auftreten, meine berufliche Kompetenz und was weiß ich noch. Jesus sieht die Abgründe meiner Seele. Jesus sieht meine Unreinheit und so weiter, was da halt so alles drinnen ist. Und er sagt, geh weg von mir, Herr, ich bin ein sündiger Mensch. Aber die gute Nachricht ist, Jesus sieht noch mehr und Jesus weiß vor allem noch mehr. Denn Jesus weiß, dass er genau diese Abgründe in der Seele des Petrus mitnehmen wird ans Kreuz. Und dass er dafür sterben wird. Und dass er die ausräumen wird. Und deshalb ist das nächste Wort von ihm an Petrus, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und genau so etwas Ähnliches erlebt der Jesaja, indem dieser Engel auf ihn zukommt, mit einer Kohle seinen Mund berührt und sagt, hiermit ist deine Sünde weggenommen. Und das nächste, was der Jesaja dann hört, ist die Stimme Gottes, wen sollen wir senden, wer will unser Bote sein? Und daraufhin sagt der Jesaja, hier bin ich, sende mich. Und ich möchte ein paar Momente bei diesem hier bin ich bleiben. Hier bin ich heißt, Gott, ich stehe zu deiner Verfügung. Ich stehe zu deiner Verfügung zu 100%. Und ich möchte euch heute ganz bewusst wieder einmal einladen, Gott dieses hier bin ich zu sagen. Hier bin ich, ich stehe zu deiner Verfügung. Zu 100%. Und jetzt kann es gut sein, wenn wir dieses hier bin ich zu Gott sagen, dass plötzlich in uns so ein, ich sage jetzt einmal so ein Ja-Aber hochkommt. Grundsätzlich Gott ja. Aber da gibt es dieses oder jenes. Gibt dazu ein schönes Beispiel, versteht ihr in einer Baptistengemeinde noch viel besser als die Leute bei uns. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt von den Schotten, also früh, nicht einmal im Mittelalter, noch früher, als die ersten Missionare nach Schottland gekommen sind. Ist die irgendwie hier bekannt? Nicht? Oder doch? Na, ich erzähle sie. Also, als die ersten Missionare nach Schottland gekommen sind, haben sie das Evangelium verkündet und dann kommen einige Schotten und lassen sich taufen. Und sie sind durch Untertauchen getauft worden. Und plötzlich merken die Missionare, dass die Schotten sehr bewusst darauf achten, dass sie die rechte Hand immer aus dem Wasser raushalten. Und wissen zunächst nicht so, was das bedeuten soll. Und dann fragt irgendeiner einen schottischen Mann, bitte, warum haltet ihr immer die rechte Hand aus dem Wasser raus? Und dieser Mann sagt ihm, ja. Alles, was unter das Taufwasser kommt, kommt unter die Herrschaft von Jesus. Aber mit meiner rechten Hand will ich mich noch rächen. Und es gibt immer wieder solche rechten Hände, die wir raushalten. Und ich möchte jetzt gar nicht moralisierend kommen und sagen, aber du solltest auch das der Herrschaft Gottes unterordnen, sondern was ich dir heute sagen möchte, bleib unter dem Blick von Jesus. Bleib unter dem liebevollen Blick von Jesus. Und da gibt's eines, was dich Jesus irgendwann fragt, nämlich schlicht und einfach, vertraust du mir? Und wahrscheinlich ist es gibt Situationen, wo das wirklich ein Ringen ist für uns. Dass wir da Gott wirklich dieses Ja sagen können. Ja, ich vertraue dir. Und ich lasse das alles los. Ich will dich da jetzt nicht irgendwie drängen und pushen. Das musst du jetzt unbedingt machen. Das Einzige, wie gesagt, bleib unter diesem liebevollen Blick von Jesus und lass dich das von ihm fragen. Vertraust du mir? Vertraust du mir hundertprozentig dein Leben an? Ich weiß, das ist so der erste Glaubensschritt auf Jesus hin, aber doch auch ein Glaubensschritt, den wir immer wieder auch neu setzen. Ja, Jesus, ich vertraue dir. Und dann sagt der Jesaja weiter, hier bin ich, sende mich. Und das möchte ich euch heute auch bitten, dass ihr das unserem Gott sagt wieder neu. Hier bin ich, sende mich. Gott, gebrauche du mich. Gebrauche mich mit meinen Grenzen und mit meinen Gaben. Es geht nicht darum, dass wir jetzt irgendwelche Purzelbäume für Gott schlagen, die wir vielleicht gar nicht können. Aber es geht darum, dass wir zu Gott sagen, ich stehe zu deiner Verfügung. Sende du mich mit meinen Gaben, mit meinen Möglichkeiten, mit meinen Grenzen und vielleicht auch mit dem, was du mir ganz neu an Gaben schenkst. Sende du mich, damit ich deine Liebe anderen Menschen weitergeben kann. Und jetzt kommt etwas, wie soll man sagen, nicht so ganz Schönes. Wenn wir uns einsetzen für die gute Nachricht von Jesus, wenn wir anderen die frohe Botschaft weitergeben, manchmal haben wir dabei Erfolg und manchmal nicht. Jeder von euch, der da mehr engagiert ist, der kann ein Lied davon singen. Es gibt die tollen Situationen, wo wir wissen, ja, ich hab was weitergegeben von der guten Nachricht und wirklich, es ist jemand zum Glauben gekommen. Oder im Nachhinein höre ich dann von jemandem, ja, das, was du über Jahre hinweg, zum Beispiel im Kindergottesdienst oder sonst wo, mir vermittelt hast, das hat Früchte getragen. Es gibt aber auch die Situation, wo man das Gefühl hat, ich mühe mich ab, ich gebe was weiter und irgendwie, es kommt kein Echo. Und wenn man nämlich bei unserem Bibelwort weiterliest, beim Jesaja, da kommt eigentlich das Erschütternde, dass Gott den Jesaja darauf vorbereitet, ich werde dich senden, aber du wirst wenig Erfolg haben. Die meisten Menschen werden dir nicht wirklich zuhören, werden nicht wirklich zuschauen bei dem, was du sagst und ihr Herz wird nicht wirklich offen sein dafür. Und das Wesentliche, was man daraus lernt, ist, es geht nicht in erster Linie darum, dass wir Erfolg haben. Nicht einmal im Dienst für Jesus. Das Wichtigste ist, dass wir treu sind. Dass wir treu sind bei dem, was Gott uns aufgetragen hat. Und vielleicht gibt es einige unter euch, die wirklich dieses Gefühl haben, ich mühe mich schon jahrelang ab und ich sehe eigentlich keine Frucht. Ich möchte das heute wirklich von Gott auch zusprechen. Das Wesentliche ist, dass du treu bist. Und Gott segnet das. Und was uns Paulus schon im Neuen Testament schreibt, ist, lasst uns Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Aber manchmal dauert es länger. Und ein allerletzter Gedanke. Zunächst war der Jesaja nur Zuschauer. Er hat Gott gesehen in seiner Herrlichkeit. Und dann plötzlich wird er gepackt davon, das passt nicht. Ich brauche Gottes Vergebung. Und Gott schenkt sie ihm. Und damit wird er mit hineingenommen. Wird er mit hineingenommen in diese Anbetung, in diesen Lobpreis der Engel im Himmel. Und letztlich, das geschieht auch immer wieder, wenn wir hier Gottesdienst feiern. Dass wir mit hineingenommen werden in die Anbetung Gottes. Und ein Teil davon ist, dass wir zu Gott sagen, hier bin ich, sende mich. Wenn man so will, da sind wir dann ganz tief bei dem, wozu uns Gott geschaffen hat und wozu Gott uns berufen hat.